Mir hat man jetzt nicht bei anderem Kurs, aber zu Beginn noch beigebracht, dass man mit dem metallischen Temper an den Siebträger ranklopft, ja, um genau. den Rand zu lösen, nach Auf dem ersten Fall. Mal tempen und dann nochmal tempt, wo wir heute uns die Haare raufen und das uns gar nicht mehr vorstellen könnten.
Die Leute oder ihr da draußen, ihr wollt, ihr beschäftigt euch mit der Materie, sei es Gastro, Latte Art, Tonbarista, whatever, aber ihr kommt zu uns in die Kurse und wollt lernen einen ganzen Tag, weil ich habe viele Kurse in der Vergangenheit gegeben, und da musste ich die Leute schulen und da musste ich eigentlich den ganzen Tag an der Freude der Leute arbeiten, bis die mal wirklich Bock auf Kaffee haben. Und wenn das schon gegeben ist, dann kann ich gleich mit den Leuten loslegen. Und das ist etwas, was ein Riesengeschenk für uns ist.
Der erste Kaffeemacherkurs fand 2010 statt. Das war vor 14 Jahren. 2010 war auch das Jahr, als das iPad präsentiert wurde oder die Deep Horizon Ölplattform sank. Ja, wir können uns gut daran erinnern. 14 Jahre sind nicht so viel, aber im Kaffeebereich fühlt es sich so an, wie ein neues Jahrhundert gekommen wäre. In den ersten Kaffeekursen ging es um ganz andere Themen als heute. Wir sehen und spüren das, weil wir dieses Jahr mehr als 160 Kurstage in unseren Kaffeeschulen in Basel und Dinslaken abhalten. Das Vorwissen ist enorm gestiegen und so haben sich auch unsere Kurse verändert. Wie die Kurse damals oder auch nur vor 5 Jahren ausgesehen haben, wie es heute ist und was die Zukunft der Kaffeekurse bringt, wollte ich mit Michel und Andrea von unserem Akademieteam besprechen. Und darum geht es in diesem Gespräch. Was kann Kaffeeausbildung, wo kommt sie her und wo geht sie hin? Ein etwas anderes Setting dieses Mal, wenn ich das eigene Team interviewe, aber das hat mir enorm Spaß gemacht. Das ist Coffea Futurica, ich bin Philipp Schallberger, herzlich willkommen.
Irgendjemand hat mir nämlich mal gesagt, man soll Podcasts machen mit Leuten, die man gut kennt, mit Freunden, mit Kollegen, mit Weggefährten. Dachte ich mir, machen wir doch das. Sitze ich also heute hier mit Michel und mit Andrea. Ihr zwei, ihr könnt ja ganz gut mit Mikrofon und Kamera. Also der eine schreit ins Mikrofon, der andere grinst in die Kamera. Aber dieses Format hier ist trotzdem neu für euch. Ja, jetzt fängt schon an. Fangen wir mit Andrea. Du schreist normalerweise. Warum? Was machst du sonst mit Mikrofons?
Neben den Kaffeemacherinnen und Kaffee mache ich Musik. Bin dort Sänger in einer Metalband. Das heißt, ich habe schon den ein oder anderen Podcast oder das Interview schon gemacht. Plus das Mikrofon, das hier vor meinem Mund steht, mit dem übe ich und schreie auch ein zu Hause. Von dem her, das Setup ist mir eigentlich völlig bekannt.
Also gut, um dich müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Bei dir sieht's anders aus, Michel. Dir habe ich den Chill-Stuhl gegeben, dass du dich möglichst wenig bewegst. Wie fühlt es sich an mit Mikrofon statt Kamera?
Ganz schön anstrengend. Ja. Ich würde gerne lachen.
Ja, du darfst auch lachen, Michel. Vielleicht schneide ich dich einfach wieder raus. Heute sprechen wir über euch, aber eigentlich auch etwas, was ihr zwei, was euch auch verbindet, aber was auch unsere ganze Unternehmung ausmacht. Wir reden über Kaffeeausbildung. Andrea, du kümmerst dich total intensiv bei uns hier und auch sonst um die Kaffeeausbildung. Mhm. Darum, hey, was wir eigentlich tun, wie wir das tun, wie sich das Ganze verändert hat. Du trittst dabei aber auch in die Fußstapfen, was du, Michel, auch länger aufgebaut hast und was wir zusammen aufgebaut haben, du in den letzten Jahren aber mitgeprägt hast. Und zwar, hey, wie schulen wir eigentlich Kaffee? Und wir dachten, komm, wir fangen mal ganz vorne an. Und dann, hey, wie wird man denn eigentlich Barista?
Ich denke, viele Leute, die jetzt als Barista arbeiten, die sind sehr wahrscheinlich irgendwo über einen Kurs reingekommen oder haben dann einfach angefangen, irgendwo in einem Coffeeshop zu arbeiten. Ganz viele Leute in meinem Umfeld oder auch Kaffeeumfeld, die ich kenne, die haben irgendwo einfach mal angefangen. Soll ich gleich erzählen, wo ich angefangen habe?
Ja, bitte.
An der Stelle? Ich habe meine erste Barista-Schicht im Café Spettacolo hier in Basel am Bahnhof auf der Passerelle gehabt und wurde dort eigentlich gleich hinter die Bar gesetzt. Ich weiß noch, an meinem ersten Tag, das war so knapp eine Stunde PDF-Datei durchlesen über Kaffee, ganz knapp Arabica Robusta und was es dann noch gibt, von wo kommt Kaffee und dann hopp, jetzt geht's hinter die Bar, dann zuerst die Kasse lernen und dann nach 2 Tagen, glaube ich, dann an die Maschine. Ja, so sind ganz viele Leute, die ich kenne, eigentlich in das Kaffee-Game hineingewachsen.
Café Spettacolo, das ist die größte Schweizer Kaffeekette, also die Schweizer Kaffeekette. Es gibt auch Starbucks, Starbucks ist größer in der Schweiz als Spettacolo, aber Spettacolo findet man ganz an vielen Bahnhöfen in der Schweiz. Mhm. Also deswegen auch kein Zufall, dass du an einem Bahnhof warst. Das war 2017. Michel, bei dir war es noch etwas früher, die erste Barista-Ausbildung. Wie war das? War das auch Zufall oder Learning by Doing oder wie fing das bei dir an?
Eigentlich so eine Kombination. Ich war Außendienstmitarbeiter einer Kaffeerösterei in Basel, in Altschwil, also gerade neben Basel, und habe da die Kaffeemacher kennengelernt. Und es war wirklich so. Ich war einer der ersten Kursteilnehmenden bei André Strittmatter, der die Akademie ja mit Benjamin gegründet hat, vor 14, das ist
ja, über 2010 Jahre her. Oder 2012, ja.
Oder sogar noch 12.
Lange her.
Lange, wirklich lange her. Und habe da bei André dazumals noch SCA Barista Niveau 1 und SCA Barista Niveau 2 gemacht.
Hm. Was war da normal bei dir, was heute nicht mehr normal ist, Michel? In Sachen Kaffeezubereitung?
Ich glaube, ich würde eher sagen, was da noch nicht normal war, weil da war einfach nicht normal, dass man präzise abwiegt, dass viele Sachen hinterfragt werden, dass mir hat man jetzt nicht bei anderem Kurs, aber zu Beginn noch beigebracht, dass man mit dem metallischen Temper an den Siebträger ranklopft,
ja, genau,
um den Rand zu lösen, nach auf dem ersten Fall. Mal tempen und dann nochmal tempt, wo wir heute uns die Haare raufen und das uns gar nicht mehr vorstellen könnten. Und das war normal. Also das war vor dem Kurs mit André, wurde mir das wirklich gezeigt.
Hm.
Und er hat dann einfach gesagt, nee, einfach einmal runterdrücken.
Ja.
Ich glaube, wir haben zu dieser Zeit auch einfach gar nicht hinterfragt, sondern das war gut so, es war lecker. Und ich glaube, was sich extrem verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir Sachen erklären, weil wir da einfach auch erst angefangen haben.
Ja, man kann nur etwas erklären, was man weiß. Und ich glaube auch vor 15 Jahren, war das auch vieles wirklich Learning by Doing und Erleben, und der Zugang zu dem, was Kaffee sein kann, wie man Kaffee zubereitet, war halt noch nicht so einfach wie heute. Andrea, was war denn bei deinem Start normal 2017?
Hey, bei meinem Start war normal, dass man Kaffee machen kann, also man muss das lernen. Der Kaffee wird so gemahlen, welche Taste auf der Mühle muss ich drücken, welche Taste auf der Maschine, und die Extraktionszeiten, das war dann so, ja, das läuft einfach so, wie es läuft. Und wenn es ganz schräg in eine Richtung abdriftet, dann soll man vielleicht zum Geschäftsführer oder Geschäftsführerin oder stellvertretende Person sich da Hilfe holen, und die stellen dann die Mühlen ein. Also es wurde einem gar nicht gezeigt, wie man eine Mühle einstellt, sondern es gab, das kann Michel sicher auch bestätigen, einfach, es gibt es auch immer noch, dass einfach eine Person im Betrieb die Verantwortung hat und die Mühle einstellen darf, und die anderen dürfen die Mühle wie nicht anfassen. So.
Es ist schon krass. Also das eine, was du gesagt hast, Mesche, mit dem Tempoklopfen. Heute gibt es Memes dazu und irgendwie fiese Reels, und die machen Hunderttausende von Views aus. Und ja, eben so Memes, 50% Arabica zum Beispiel, so ein ziemlich erfolgreicher Instagrammer, der macht so Memes, und das kommt auch wieder immer vor. Für uns war es damals, es klingt immer so, aber damals Anfang, Schlusszeichen, wirklich so ein Aha, ja, man soll das nicht tun, weil es könnte ja Channeling geschehen. Aber ich glaube, der Grund, der mir genannt wurde, dass man das nicht machen soll, ist, dass es ja, dass der Siebträger nicht mehr so schön ausschaut oder der Temper dann irgendwie so ein Kratzer.
Ja, vor allem, mir hat man dann als Zweites gesagt, ja, mach's doch mit dem Holzgriff.
Ja, genau.
Das macht's wahnsinnig viel besser.
Und es ist nicht so laut für den Kasten.
Keine Klopfe rein, also keine Nacken rein in den Siebträger. Ich fand das auch mit den Mühlen so krass. In meiner Außendienstzeit hatte ich wirklich Kunden, wo ich dann so einmal im Monat oder alle 6 Wochen vorbeigegangen bin. Ja, stellst du die Mühle wieder richtig ein? Und dann gab's ja, es gibt's ja heute noch, aber dann war das noch extremer, dass man Mühlen entweder blockiert hat, weil die Mitarbeitenden durften das nicht berühren. Dann gibt's ja bei Mahlkönig heute noch, gibt's hier hinten diesen Schalter, um zu drehen, dass man nichts, also selbst wenn man was verstellt, dass sich nichts verstellt. Das finde ich so eigentlich unvorstellbar heute.
Es gibt die anderen Mühlen, dann kam so der Display hinzu, und da gibt es den Code, das war meistens 4x0. Das ist eigentlich bis heute so, wenn ich an eine Mühle gehe und nicht weiß, was, 4x0, und meistens klappt's. Also wir reden hier so wie Dinosaurier, kommt mir das. Also wir sind alle jung und machen das jetzt aber doch seit mehr als 10 Jahren oder irgendwie 15 Jahre, und trotzdem hat sich einfach mega viel da getan. Wir hatten jetzt das Beispiel mit dem Temper, was ich eben noch wichtig finde, was für uns damals nochmals in Anführungs- und Schlusszeichen wirklich so eine Überraschung war. Heute aber organisieren wir Homebarista-Meisterschaften und da kommen Menschen hierher und die machen das automatisch oder würden das überhaupt nie tun, weil man schon so einen großen Wissensvorsprung hat. Also das Lernen über Kaffee ist heute einfacher geworden, weil es mehr gibt. Was schult ihr zwei denn überhaupt in Barista-Kursen, wenn alle schon alles wissen?
Also wenn wir nochmal ganz vorne anfangen, was du jetzt gleich gesagt hast. Momentan gibt es ja so viele gute Kaffeekanäle. Unser gehört aus meiner Sicht definitiv dazu, aber auch Lance Hedrick, wo ich mir momentan viele Infos wieder hole. Und da kommen die Leute mit wirklich schon Fragen, wo ich mir denke, boah, ich habe das nicht mal nach 3 Jahren auf dem Schirm gehabt in meiner Kaffeewelt. Und das ist halt wirklich, das hat wirklich angezogen, dass die Leute sich selber fortbilden und dann fängt man halt ganz woanders an. Und bei mir war es nach 2-3 Jahren Lernen, okay, jetzt muss ich mal die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, wieder rauskriegen. Und die Fehler, die passieren den meisten Leuten, die ich in den Kursen sehe, eigentlich schon nicht mehr. Wirklich so wirklich klassische Fehler, wie eben das Klopfen am Siebträger oder nie eine Waage benutzen. Wenn du zu uns in den Kurs kommst, dann brauchst du gleich nach der 2. Stunde eine Waage. Ich kannte das vorhin gar nicht.
Ja. Kann man sagen, Michel, dass heute ein Einsteiger-Barista-Kurs ähnlich einem Profikurs vor 10 Jahren gewesen wäre?
Voll, absolut, würde ich sofort unterschreiben. Es ist so Wahnsinn, mit wie viel Wissen die Menschen hierher kommen. Und nichtsdestotrotz muss man sich nicht scheuen, wenn man dieses Vorwissen nicht hat, weil es ja eben auch Einsteigerkurse sind. Also es braucht dieses Wissen nicht, aber es ist natürlich für uns schön, wenn wir heute einen Raum haben und Fragen oder von Channeling erzählen, und dann mal kurz, also das einfach in der Selbstverständlichkeit erzählen und dann kurz in den Raum fragen, weiß irgendjemand nicht, was Channeling ist? Mhm. Und dann gucken dich alle an und sagen, ja, selbstverständlich weiß ich, was Channeling ist. Also ich meine, das war unvorstellbar vor 10 Jahren. Mhm. Und heute ist, dass man eine Waage nutzt, dass mal gerade eingestellt werden muss, vielleicht noch gewisse Sachen wie einspannen und sofort starten. Das ist nicht immer allen präsent, dass das wirklich einen markanten Unterschied macht. Und ich glaube, in den Kursen ist der Fokus dann viel mehr auf das gemeinsame Austauschen, auf das Begleiten, auf das, vor allem auch das zwischen den Zeilen, also zwischen den Hauptinhalten des Kurses, miteinander brühen, miteinander Kaffee degustieren und Sicherheit gewinnen für zu Hause.
Genau, Sicherheit, denn das ist ja das Problem. Ich habe das mal so in einem Posting vor ein paar Jahren mal so, es gibt so eine Facebook-Gruppe, die heißt Rösterforum. Und das sind etwa 2000 User-Mitglied, so ist eine deutsche Gruppe. Und da geht es um Austausch bei Röstern. Und ich gehöre wahrscheinlich zu den 10, die ab und zu was posten. Und es gibt aber 1990, die mitlesen und nie was posten. Aber was ich da mal gemacht habe vor ein paar Jahren ist, dass ich das Gefühl habe, auch wenn so Fragen an uns herangetragen werden, dass es da viel Unsicherheit gibt, weil man eben auch immer mehr weiß oder Anführungsschlusszeichen weiß, weil man einfach mehr Zugang zu Wissen hat, aber jetzt das vielleicht noch schwierig ist einzuordnen, was es wirklich ist. Andrea, die Frage geht an dich, du sagst zwar, okay, es kommt mehr Vorwissen mit, aber kommt auch mehr Sicherheit mit in den Kurs?
Nein, vor allem sensorisch nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute zu uns in den Kurs kommen. Es ist ja, liegt auf der Hand, dass der Homebarista Niveau 1 Kurs, den ich primär gebe, der meistverkaufte Kurs bei uns ist. Ich glaube, das darf man gut so sagen.
Und wie viele Kurse gibst du pro Jahr?
Das sind sicher über 50 Kurse. Hm. Mindestens ein Homebarista plus minus die Woche und da mal noch was obendrauf. Das geht eigentlich super gut und ich glaube, viele Leute kommen eben gerade wegen der Sensorik, weil Mühle einstellen können sie mittlerweile über YouTube und andere Kanäle, den Kaffee finden, den sie wollen, was über Arabica und Robusta lernen, über den Maschinenmühlen, Wasser etc., um den Rahmen hier nicht zu sprengen, aber zu wirklich degustieren fällt mega vielen Leuten schwer. Also wir starten den Kurs normalerweise mit einem Cupping, mit einer Kaffeedegustation und dann frage ich am Ende in die Runde immer, wie geht es denn eigentlich euch mit Säure und Bitterkeit? Und locker die Hälfte der Leute mag dann oder sagt dann einfach, hey, ja, habe ich Mühe oder kann ich überhaupt nicht unterscheiden.
Naja.
Wenn ich mich zurückbesinne, es war bei mir genau gleich. Ich trinke eine Cola, ist süß und hat Säure, aber wenn ich mich mal richtig darauf fokussieren musste, das erste Mal, keine Ahnung. Und das ist halt super spannend, dass wir die Leute vor allem einfach sensorisch begleiten und da definitiv Sicherheit geben und einfach die Fragen beantworten und dann eben Sicherheit geben. Oder was wir auch wirklich viel im Kurs versuchen, wir sagen nicht einfach nur, nee, das ist richtig oder falsch, sondern wir begründen es dann auch mit einem Test von uns oder Experimenten, eigene Erfahrung. ich glaube, das ist hier schon auch anders, weil wir halt ganz viele Leute auf ganz vielen verschiedenen Feldern haben, die selber Dinge testen und erfahren und das dann auch belegen können.
Dem Gaumen vertrauen, hast du mir gesagt, Michel. Wie machst du denn das, wenn jemand fragt, ist das gut?
ich frage eigentlich gerne noch einmal nach, schmeckt es dir? Weil am Schluss ist es ja, ich sage dann auch gerne, du brüst ja seltenst zu Hause für mich. Ist mal schön, wenn ich mal vorbeikommen darf. Ja. Also ja, eher die Seltenheit. Und ich stelle dann sehr gerne die Gegenfrage, schmeckt es dir? Und dann kommt oftmals die Aussage, ja, nein, nicht ganz. Und dann ist eben mit diesem Morgenwissen, also dieses Cupping, wo der Andrea gerade erzählt hat, das ist immer am Morgen, mit dem sagen sie dann, ja, mir hat es ein bisschen zu viel Säure oder mir ist es ein bisschen zu bitter oder mir ist ein bisschen zu lasch oder was auch immer, suchen ihre eigenen Wörter und dann gemeinsam einfach daran arbeiten, dass es eben in diese Richtung geht. Also auch wieder so die Kombination aus einer sensorischen Sicherheit mit dem zu wissen, wenn es eben zu sauer ist, mache ich das, wenn ich mehr Körper haben möchte, mache ich das und einfach da die Schritte eigentlich schon zu kennen und das fällt alles ins Thema Sicherheit rein.
Also Sicherheit gewinnt man eben genau durch das, indem man sich mit Gleichgesinnten trifft und über das Gleiche auch spricht. Ihr habt das jetzt schon beide unabhängig voneinander gesagt, in der Gastronomie, also in Anführungszeichen der Gastronomie, mal ganz mit einem breiten Pinselstrich hier, fehlt es euch aber oft an Emanzipation im Sinne dessen, dass viele Baristas, die da arbeiten, gar nicht die Befugnis haben, zum Beispiel an einer Mühle da rumzufingern. Ja, weil man irgendwie Angst hat, es könnte ja sein, dass der Mahlgrad sich verstellen würde und nicht da ist, wo man möchte. Dabei braucht es ja eigentlich genau das. Ist es, du hast es gesagt, das war früher so, du sagst mir, es ist heute immer noch so. Wie nehmt ihr das heute so wahr? Vielleicht Michel?
Immer noch so. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man es so krass formulieren darf, aber es, manchmal kommt es mir ein bisschen vor, es ist so ein bisschen Mitarbeitende Dummhalten für eigentlich was keine Rocket Science ist. Mhm. Also es ist kein Hexenwerk, eine Mühle einzustellen. Es ist auch kein Hexenwerk, dem Team zu sagen, wenn ihr früh ins Restaurant, ins Café, ins Bistro, was es auch immer ist, reinzukommen, Maschine an, nach einer halben Stunde ist die heiß, kurz Mühle checken, einmal zwei, drei Mal Extraktionen rauszulassen nach einem vorgegebenen Rezept, was gemeinsam erarbeitet wurde und sich diese 10 Minuten zu nehmen, wo man vielleicht noch den Kaffee, den letzten, der dann passt, auch noch selber genießen kann, um so vielleicht mit einer Runde in den Tag zu starten. Ich habe da einen tollen Freund, der das im Betrieb seit Jahren macht, dass die frühs einfach 2 Cappuccino zusammen trinken mit dem Mitarbeitenden, der dann da ist. Er kommt immer frühst dazu und durch das wurde dieser Lerneffekt dieses Cappuccinos gießen völlig aufgelockert, weil es immer 2 erstmal für sich selbst sind und dann ist das Bild nicht so schlimm. Und ich glaube, es hat viel einfach nur mit Vertrauen den Menschen zu geben, dass es ist kein Rocket Science. Ihr müsst nur einen Mahlgrad einstellen, ihr müsst keine Maschine programmieren oder so. Also, und ich glaube, das schaffen alle. Bin ich überzeugt.
Warum wird es denn nicht gemacht? Also du sagst jetzt eigentlich nur einen Kurs, egal wo man den macht, aber es bräuchte eigentlich so einen Kurs oder es bräuchte eine vielleicht individuelle Betreuung. Aber Andrea, wo siehst du denn so einen Stolperstein da in der breiten Gastronomie, dass der Kaffee jetzt nicht massiv besser wurde? Ich glaube, ja, graduell besser als vor 15 Jahren, kann man wahrscheinlich so sagen, aber man tritt immer wieder ins Fettnäpfchen.
Ich denke, was sicher ein Problem ist, dass viele Leute in einer Führungsrolle einmal vielleicht einen Kurs machen. Und dann sind das die Kaffeekenner im Betrieb. Aber ein Kurs, wissen wir alle, hat auch bei mir nirgendwo hingereicht. Andererseits vielleicht auch ist das ein Schutz für die Leute auf eine gewisse Weise, weil in der Gastronomie, in vielen Betrieben, wenn ich mich zurückbesinne, nach meiner Zeit, in vielen Betrieben, da wechseln die Leute sehr oft die Stelle. Mhm. Also die Leute kommen für ein paar Monate und sind dann plötzlich wieder weg. Also wieso soll dann der Betrieb viel Geld investieren in eine Schulung. Also ich verstehe diesen Ansatz schon auch und klar, es ist auch immer Geld, das man investiert. Ich denke aber, es lohnt sich, weil es ist erstens mal, wir reden hier nicht von Tausenden von Franken, sondern einfach, es müssen ja auch gar keine Tageskurse sein, aber einfach ein paar Stunden sinnvolle Begleitung durch jemanden, eine Person, die das versteht und vielleicht auch mangelnde Sicherheit der Führungskräfte. Hm. Also wenn ich zurückdenke, ich bin vielen Leuten über den Weg gelaufen, da habe ich selber gemerkt, die versuchen mir was zu erklären, aber die haben selber kein groß fundiertes Wissen. Und dann, je mehr Leuten du das weitergibst, desto weniger bleibt dann hängen. Und dann kommen Unwahrheiten rein. Und
wie viele Kurse musstest du denn geben, Andrea, bis du sagtest, jetzt bist du total bei dir und du fühlst dich 100% sicher in dem, was du tust und sagst?
Also Kurse geben, ich bin nicht einfach im Spettacolo zu den Kaffeemacherinnen gekommen und Kursleitender geworden, so funktioniert das nicht. Ich war dann von Ende 22, also 3 Jahre insgesamt bei UCC Coffee in Bern, war dort Kursleitender für Gastronomiekurse, war aber auch im Außendienst, das heißt, ich habe viele Gastronomiebetriebe von innen und von außen gesehen und kennengelernt. Dann auch noch in der Rösterei und Qualitätskontrolle, also viele verschiedene Bereiche. Und bin da eigentlich zuerst mal ins kalte Wasser gefallen. Da war es auch so, das war eine mega Chance für mich, weil ich konnte im Ausland viele Kurse selber besuchen, viel lernen und dann auch selber Kurse gleich von Anfang an geben. Aber bis ich wirklich drin war, das waren locker 2 Jahre, also sicher 50 bis 100 Kurse, bis ich mal ein Gespür für mich selber und die Leute bekommen habe, dass ich mich in der Materie so wohlfühle, dass ich es 1:1 weitergeben kann. Also es ist nicht von Tag 1. Niemals.
Und dann gibt es ja noch Unterschiede zwischen den Kursformaten. Also jetzt waren wir ein bisschen zur Landung gefahren hier von Homebarista-Kursen. Jetzt haben wir über Gastronomie gesprochen. Aber es gibt auch Gastronomieformate. Ist der Level an Informationen anders oder sind die Bedürfnisse anders, Michel, zwischen Homebarista-Kursen und Gastronomiekursen?
Absolut. Also da decken wir natürlich einen ganz anderen Bereich ab. Also bei den Gastrokursen zum Beispiel ist einer Siebträger ein Riesenthema. Wir können die einer Extraktion nicht einfach pauschal ausschließen und sagen, hey, nein, machen wir nicht, weil wir es nicht als konstant und gut empfinden und auch in unseren Betrieben nicht machen, sondern wir müssen auch das Bewusstsein haben, dass das Alltag ist in der Gastronomie.
Ja, weil also
man halt eine Extraktion hat.
Ja, genau.
Und dass der nicht so konstant ist, wie er ist, das ist so. Aber wir möchten ja das Beste mitgeben können, dass sie das umsetzen können. Und da sind Andrea und Nathalie als extrem gastroerprobte Menschen. Ich glaube, sie haben mehr Brühung gemacht als ich in meinem Leben in der Gastro. Obwohl ich schon mit meinen Catering-Einsätzen auch einigermaßen mithalten kann. Aber sprechen da einfach von der Basis aus, von der Position der Menschen, die wirklich hinter der Kaffeemaschine stehen, und können das super gut den Leuten mitgeben, was es wirklich braucht. Also inhaltlich gibt es Überschneidungen, absolut. Es geht um Mühleinstellung, es geht um Latte Art, es geht um Reinigung, es geht um eine Grundbewusstsein an Sensorik, aber das geht natürlich nie so tief wie jetzt im Homebarista, wo man noch mehr seinen eigenen Geschmack suchen möchte, sondern in der Gastronomie ist es ja oft einfach nach einem Rezept einstellen. Und das ist auch das, was ich meine, es ist keine Rocket Science, weil dieses Rezept wird man ja dann gemeinsam entwickeln und sagen, hey, das ist unser Kaffee, der braucht dieses Rezept, stell das frühs ein, und das kann man mal hinterfragen, wenn ein Röster mit dabei ist oder wenn man mal eine andere Kaffeesorte ausprobieren möchte. Aber ansonsten ist das am Morgen echt keine Hexerei oder auch so zwischendurch des Tages.
Was muss ich denn heute wissen, wenn ich so in Kurse gehe, egal wo, bei uns in anderen Kaffeeschulen? Was werden so für Fragen an euch herangetragen? Was möchten Kaffeemenschen heute wissen?
Wir machen eigentlich bei der Vorstellungsrunde am Anfang jedes Kurses eine kurze Bedürfnisanalyse, wegen was sind die Leute denn eigentlich hier, und was da immer wieder kommt, gerade in den Homebarista-Kursen, aber auch in den Gastro-Kursen, ist Thema Milchschäum und Latteart, immer noch ganz hoch im Kurs. Bei den Homebarista-Kursen, die ich gebe, habe ich auch vielmals, welche Mühle oder Maschine passt zu mir oder passt diese Mühle und diese Maschine, die ich im Kopf habe, zu mir, oder auch welchen Kaffee ist für mich gemacht oder was mache ich für Fehler. Das sind so die großen Dinge.
Also das sind alles große Dinge, aber alles total individuell.
Yes.
Also reden wir heute viel von individualisierten Kursen? Oder, also der Inhalt ist für alle gleich, aber ihr geht viel individueller auf einzelne Bedürfnisse ein.
Ja.
Absolut, ja.
Definitiv.
Ich würde sagen, der Grundrahmen jedes Kurses, das ist fix. Also jeder Kurs bewegt sich etwas in eine andere Richtung. Und das ist einerseits für uns das, was es unheimlich spannend macht, weil kein Kurs ist gleich wie der andere. Ja. Egal, wie viele Kurse du gegeben hast.
Also das heißt, da kommt jemand mit einer GJ da irgendwas und einer Namazoko GS3 und der andere kommt mit einer Dedica, DeLonghi und einer Handmühle.
Genau.
Aber der Anspruch ist, guten Kaffee zu machen.
Richtig. Und es geht in allererster Linie nur um das. Und dadurch gibt es Kurse, die etwas in eine andere Richtung abdriften und wo der Fokus der Gruppe in eine etwas andere Richtung ist. Und da gibt es Kurse, wo du merkst, hey, da kommen 10 Menschen mit eigenen Maschinen. Wir müssen denen nicht nochmal erklären, was die ihre Maschinen können, weil die wissen das schon. Mhm. Dann ist dieser Teil etwas kürzer. Dann macht man vielleicht noch einen dritten Kaffee, den man am Tag einstellt. Gibt da etwas mehr Zeit. Und da braucht es von uns, von Andrea, von Nathalie, von dir ja auch als Kursleitender, wie auch Nadia und Sophia, unheimlich viel Gespür auch für die Runde. Wie viel Informationen kann ich jetzt in dem Bereich gerade mitgeben? Was kann aufgenommen werden? Und auf der anderen Seite auch, was braucht jetzt diese Gruppe gerade? Wo sind die neugierigsten Punkte und die wichtigsten Topics, die sie unbedingt mitnehmen müssen?
Also, wenn ich so zurückschaue, Mische, wie wir Kurse gegeben haben in Münchenstein, ja, lach nicht.
Ja, also, ich muss echt lachen.
Warum denn?
Weil ich habe mich gerade so in diese Situation versetzt, wie ich so nach 9 Stunden oder, nee, was sind 7, 6, 7, ja, mit Pause 7 Stunden total verschwitzt in diesem Akademieraum stand und einen Puls hatte von 150.
Ja.
Weil ich einfach das Bedürfnis hatte, so viele Informationen wie nur irgendwie möglich mitzugeben.
Ja.
Ich habe ja in meiner ersten Einführung, das war noch Barista-Einführung, mhm, der Kurs. Es gab ja noch keine klassischen Home-Barista-Kurse. Und ich habe da noch Filterkaffee gebrüht. Also wirklich so, es war unvorstellbar.
Also ich kam wegen Espresso und dann hat mir da der Eschbacher, also der Pre-Indelicato,
ja,
haben mir da einen Filterkaffee gemacht. Ich dachte, Mann, eigentlich komme ich nur wegen einem Espresso.
Genau, aber das war auch spannend für die Menschen. Die wollten
du?
Ja alles. Ja, dachte ich vielleicht. Ja. Das kann auch sein. Aber die hatten 1000 Fragen und ich hatte kein Gefühl auch für Methodik. Ich hatte kein Gefühl für, also so sag ich jetzt mal, natürliches Empfinden. Aber das kannst du nicht mit einer heutigen Präzision vergleichen. Und das war, trotzdem waren es super tolle Kurse.
Gab es denn irgendwo einen Punkt, denn darauf möchte ich hinaus, und du hast es jetzt schon erwähnt, Methodik, das wurde uns allen wichtiger und du hast das damals initiiert vor ein paar Jahren. Denn wenn ich unseren Inhalt anschaue, also weniger ist mehr, wir machen weniger dichte Dinge, aber wir schauen auf ganz andere Dinge. Also wir schauen mehr auf die Funktion eines Kurses. Die Form, ja, die ändert sich und die passt sich an, aber die Funktion ist einerseits individuelles Wissen weitergeben, Sicherheit weitergeben, aber auch die Art dann, wie wir das tun, hat sich deutlich verändert, also Methodik und Didaktik. Das sieht heute anders aus als früher. Bevor wir reingehen, was das heute heißen kann, gab es irgendwo einen Punkt, bei dem du gedacht hast, hey, irgendwie die die Arten, wie wir geschult haben vor 5 Jahren, die sind heute nicht mehr angebracht.
Ja, dann gab's. Es war noch lustigerweise, es hat dann einen Zufall gebraucht, den passenden Menschen dafür, für diese inhaltliche Unterstützung auch gerade kennenzulernen und den auch mitzunehmen. Ich hab irgendwann gemerkt, als ich den Lead eigentlich für die Akademie übernommen habe, hey, wir sind eigentlich gut strukturiert in unserem Alltag und ich glaube, über Wissen müssen wir uns nicht so wahnsinnig viel Sorgen machen, weil uns das einfach natürlich liegt, jeden Tag zu hinterfragen, unsere Äußerungen zu hinterfragen, Sachen zu testen, auch eben durch den YouTube-Kanal. Und irgendwann habe ich mich einfach gefragt, stimmt unsere Struktur, wie wir Kurse geben? Und dann habe ich einen Menschen, den Dominik, kennengelernt und mich mit ihm einfach mal so, ich glaube, ich habe einfach mal über Kurse gesprochen und habe dann in 3, 4 Sätzen, wo er mich gefragt hat, was wir denn tun für Kurse, gemerkt so, also es ging um Vorbereitung und Nachbereitung. Das war so der erste Triggerpunkt bei mir, so wo ich gedacht habe, Vorbereitung, ja, ich mache mir einen Tag vorher kurz Gedanken, ob ich alles habe. Mhm. Ich habe ja meinen Alltag, ich mache den Kurs seit Jahren und ich brauche doch keine Vorbereitung. Und auch das Thema Nachbereitung, so, ja, der Kurs war gut, okay, aber was muss ich dann tun? Also es war für mich wirklich wie so, ich habe keine pädagogische Grundbildung. Ich durfte das lernen und das war so der erste Schritt. So, wir brauchen eine präzise Vorbereitung, wir brauchen eine sehr präzise Nachbereitung, eine Reflexion jedes einzelnen Kurses. Wir brauchen eine strukturierte Methodik durch den Kurs. Wir brauchen ein Bewusstsein für Aufnahmefähigkeiten von Erwachsenen. Es ist Erwachsenenbildung.
Ja.
Und wir brauchen ein super hohes Gefühl für Runden. Ich glaube, das ist das einzige dieser Themen, wo ich glaube, das ist nicht unbedingt nur lernbar. Das braucht ein gewisses Grundeinschätzungsvermögen eines Menschen, deines Gegenübers. Und da war für mich einfach der Zeitpunkt so. Und inhaltlich, glaube ich, sind wir gut unterwegs. Aber ich möchte, dass die Menschen nach Hause gehen, nicht mit, ich kann es im Podcast fast nicht so zeigen, es ist nicht so dieses Durchatmen so, ich bin jetzt durch, sondern so, es ist so.
Ich habe Lust, noch Kaffee zu trinken.
Genau, ich will noch mehr. Ich habe zwar super viel im Kopf von diesem Tag, aber eigentlich habe ich Durst auf mehr.
Ja.
Und ich glaube, dieses Spiel, dieser Wissen mitzugeben, was aufnahmefähig ist, zu überfordern, das ist ein Balance-Seilakt. Und den bin ich heute absolut überzeugt, dass wir den in allen Kursen wirklich präzise hinkriegen, weil wir uns geschult haben.
Sehr gut, das ist ein gutes Bild. Also mit diesem Ausschlafen, wie gehe ich nach Hause? Dominik, den du erwähnt hast, das ist Dominik Meyer, Co-Gründer von NUNC. Wahrscheinlich einer der Kaffeemaschinen, die bald dann mal auf den Markt kommen. Der hat uns euch begleitet, auch ziemlich intensiv, und ihr habt immer noch Austausch so, gerade auch, wie kann man eigentlich so Erwachsenenbildung machen? Was kann man da für Tools machen? Wie reflektiert man sich? Andrea, wie ist es denn, wenn du eine Gruppe hast und du gibst wirklich viele Kurse und wenn du sagst, hey, 50 Kurse pro Jahr mal 10, das sind mindestens 500 Menschen, die dadurch deine Hände gleiten, denen du eine Espresso-Massage verteilst. Wie macht man denn das, wenn man so eine Gruppe hat von, du, da kommt jemand 18-jährig, hat eine Maschine zu Hause, und jemand anders sagt, hey, ich bin eigentlich nur hier, weil mein Partner irgendwie eine Maschine gekauft hat und mich mitgeschleppt hat. Also irgendwie eine riesen Bandbreite an Alter, Interessen, Fähigkeiten, Vorwissen. Wie führst du da die Fäden?
Also wie gesagt, ihr habt das beide schon gesagt, wir haben unsere Form des Kurses. Nichtsdestotrotz ist jeder Kurs sehr, sehr individuell. Das heißt, was ich immer gerne mache, ich versuche, das passiert eigentlich sofort, wenn die erste Person den Raum betritt, mir mal schon auch intuitiv zu überlegen, was ist denn das für eine Gruppe, in welche Richtung geht's, sind die super interessiert oder sind die einfach interessiert, sind die Nerds oder auch nicht, gar nicht im negativen Sinne, aber es gibt dann wirklich auch Gruppen, da ist schon in den ersten 2 Minuten, ja, weißt du, das Detail bei der Maschine gefällt mir nicht, darum bin ich dahin, und da weißt du schon, okay, die 2, 3 Personen, die sind wirklich tief im Fuchsbau drin. Und dann eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, Bedürfnis erfragen, warum seid ihr eigentlich hier? Und dann merkt man auch sehr, sehr schnell die Dynamik des Kurses. Manchmal geht's eher dahin, manchmal geht's dahin, und dann lasse ich mich da auch mitführen und schaue einfach, dass wir nicht komplett aus der Form fallen, aber die Fragen, die halt an dem spezifischen Tag da sind, die möchte ich beantworten. Und somit ist jeder Kurs anders. Aber es ist nicht mal der Altersunterschied, der schwierig ist, sondern manchmal ist es einfach, die Bedürfnisse gehen weit auseinander, der Level von Anfänger und Profi oder Anfängerin und Profi geht mega auseinander, und das ist dann auch nicht einfach. Mhm. Aber das ist die Herausforderung, warum ich das gerne mache.
Also, aber jeder Kurs ist anders, obwohl es eigentlich immer gleich ist, ist der nie genau gleich. Ich weiß, dass ihr auch im Kursteam, da habt ihr einen ziemlich intensiven Austausch wöchentlich, bei dem ihr euch auch so, ja, macht ihr so eine Kursreflexion, und da immer dazulernt, und ich finde das wirklich sehr cool und sehr beeindruckend. Jetzt haben wir ziemlich viel gelernt in den letzten Jahren über Methodik, und wir lernen ständig über Kaffee und versuchen das dann so zu verstehen, dass wir es runterbrechen können und schulen können. Deswegen, also sobald man schult, muss man zuerst mal selber das verstehen. Wo sind wir denn in 3 Jahren? Also jetzt machen wir wöchentlich mindestens ein Video. Wir machen Postings, wir machen Artikel, wir machen Dinge wie diese Podcasts. Und wir sind auch unterwegs und erzählen immer über Kaffee. Und wenn dieses Wissen dann irgendwie immer weiter akkumuliert und jemand, der jetzt vielleicht zuhört, denkt, ja, kenne ich alles schon, habe jedes Video konsumiert, habe ich Intus. Was können wir denn diesen Menschen noch mitgeben in 3 Jahren?
Ich denke, in den letzten, ich kann nicht wie viel sagen, Jahren, aber in der letzten Zeit hat sich viel getan mit Flow-Profiling und Pressure-Profiling in dem Espresso-Bereich. Ganz kurzer Ausflug, wenn ihr auf einer klassischen Espresso-Maschine Espresso brüht, meistens auch auf den Gassomaschinen, dann brüht ihr plus minus konstant mit 9 bar von Anfang bis Schluss durch, mit einem bestimmten Wasserfluss, der die Maschine vorgibt, und mittlerweile gibt es ganz viele weitere Maschinen auf dem Markt, die diesen Rahmen einmal komplett aufsprengen. Das heißt, man kann mit unterschiedlichen Druckprofilen zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, mit unterschiedlichen Flussgeschwindigkeiten des Wassers, Und das macht einfach die Espresso-Welt. Das stellt eigentlich alles auf den Kopf. Bin jetzt gerade auch ganz, ganz tief in der Phase drin, stellt alles auf den Kopf. Da fühlt es sich manchmal an, als fange ich wieder bei Null an. Und ich glaube, diese Menschen werden in Zukunft sicher noch viel mehr kommen.
Absolut. Also ich glaube, es wird keinen Stillstand geben. Ich sage eigentlich gerne ich habe das Gefühl, das ist meine Gefühlslage, wir waren vor 15 Jahren, wo wir eigentlich im Kaffee angefangen haben, du noch ein bisschen früher als ich, hatte ich so das Gefühl, wir hatten einen Wissensstand von so 15% über Kaffee, ja, und maximal. Vielleicht sind wir jetzt bei 25, was ein immenser Zuwachs ist im Vergleich zu den 15, aber es sind immer noch nur 25. Und ich glaube, einerseits wird sich die Menge an Menschen, die zu Hause selber brühen möchten, nach wie vor erhöhen. Ich glaube, da ist mittlerweile einfach normal, dass man sich zu Hause fragt, Siebträger, Vollautomat oder Kapsel. Und früher war einfach Kapsel oder Vollautomat oder ganz früher Filterkaffee oder Vollautomat. Und diese Maschine ist einfach zu der Entscheidungsgrundlage dazugekommen. Automatisiert, man macht sich Gedanken, passt das zu mir? Es gibt ganz tiefe Einstiegslevel von guten Maschinen in einem normalen Preissegment. Und dann entwickelt sich die ganze Branche weiter. Ich glaube, da wird sehr viel Fokus auf effizientes Heizen kommen und auch das, was Andrea gesagt hat, neue Möglichkeiten, Arten zu brühen oder vor allem, das ist auch ein riesiges Thema, diese ganze Pack Preparation mit Nadel und Leveling und Temper und
aber Druck selbst da, ich meine, am Schluss geht es immer darum, ich habe jetzt gerade eine Woche lang Röstkurse gegeben und also mindestens 50% der Zeit haben wir Kaffee verkostet. Und das ist ja in den Barista-Kursen genauso, außer bei Latte Art, aber eigentlich in allen Kaffeekursen genauso. Hey, am Schluss muss es einfach auch lecker sein. Und ich glaube, ja, die Informationen nehmen alle zu. Und ja, man weiß immer mehr, aber ich glaube, es gibt noch mehr Unsicherheit. Also je mehr Informationen immer da kommen. Und jetzt kommt da irgendwie so ein Freak und der fliegt nach Busan und vibriert seinen Espresso. Und alle drehen ab. Ja, das ist jetzt viel besser. Ist es das wirklich? Jetzt muss ich das mit jemandem, dem ich vertraue, und wir können Vertrauen schaffen, indem wir eben die Dinge tun, die wir tun. Aber irgendwann mal mit irgend so einer Person da mal so hinzusitzen und sagen, yo, jetzt trinken wir einen Espresso zusammen. Ich glaube, das geht nicht weg. Ich glaube, das wird noch wichtiger, diesen Moment zu haben, zusammen Kaffee zu trinken, zu bestätigen, hey, du bist auf dem guten Weg. Das ist wirklich lecker. Jetzt geben wir alle Kurse. Als Abschluss würde ich von euch gerne wissen, weil ihr euch und wir uns so intensiv befassen mit dem, wie wir Wissen vermitteln wollen, ist es ja auch immer wichtig, selber Inspiration zu kriegen. Was ist der nächste Kurs, den ihr besuchen werdet?
Also ich versuche mich jetzt oder bin jetzt dran, mich wirklich so tief ins Thema Pressure und Flow Profiling einzufuchsen, das, was ich vorhin erklärt habe. Und wenn es da mal was gibt, wo ich wirklich denke, ja, das ist mega sinnvoll, dann wäre das so mein Ziel, weil das ist ein Gebiet, wo ich selber einfach noch zu unsicher bin.
Okay. Was machst du für einen Kurs?
Ich habe mir für nächstes Jahr schon mal anguckt, es gibt einen wertorientierten systemischen Coach. Also es geht mehr wirklich um das Basiswissen des klassischen Beraten und Coachen, wo ich das Gefühl hat in den letzten Jahren auch unter anderem mit Dominik viel vertieftes Wissen auf Kurse, aber zum Beispiel auch auf Mindful Leadership, habe ich letztes Jahr eine Weiterbildung gemacht, so sehr spezifische Bereiche, eigentlich schon sehr tief in der Materie, und ich wünsche mir noch mehr Basiswissen, und da habe ich eine Person gefunden, die mir sehr sympathisch ist, wo ich so denke, so, das wäre auch mal ein Abschluss oder ein kleiner Abschluss, den ich machen kann.
Und ich, sag's auch noch, ich mache Ende September einen Improvisationstheaterkurs, 2 Tage lang. ich dachte, ich gehe mal so aus meiner Wohlfühlzone raus. Und das ist ganz spannend. An und Pfirsich heißen die in Zürich, und die machen so Improvisationsgeschichten, aber eben auch gerade so für Unternehmen und so auf Führungsebene, und wie man eigentlich so diese Tools des Improvisationstheaters so in das Leben integrieren kann. Ich habe ein bisschen Schiss und freue mich darauf. So.
Philipp, bevor du zum Abschluss kommst, ja. Ich habe noch was mir eingefallen ist. Ich glaube, an dieser Stelle ist auch wichtig, dass wir Danke sagen an alle Leute da draußen, die unsere Kurse besuchen. Ganz viele von euch, aus meiner Erfahrung, haben ultra viele Videos gesehen, und das ist super schön für uns. Ihr wollt uns einfach auch mal kennenlernen. Das ist so das Gefühl. Also viele komm wirklich, die haben schon viel gesehen, viel Kaffee von uns gekauft, komm einfach zu uns in die Kurse, um mal ein Gefühl zu bekommen, ja, wer sind denn die Kaffeemacherinnen? Und ich denke, das ist etwas mega Schönes und darum mache ich meine Arbeit super gerne, wenn ich Kurse gebe. Und das andere ist den Luxus, den wir haben, weil die Leute wollen. Das haben wir vielleicht vorhin noch vergessen. Ja. Die Leute oder ihr da draußen, ihr wollt, ihr beschäftigt euch mit der Materie, sei es Gastro, Latte, Art, Tonbarista, whatever, aber ihr kommt zu uns in die Kurse und wollt lernen einen ganzen Tag, weil ich habe viele Kurse in der Vergangenheit gegeben, da musste ich die Leute schulen und da musste ich eigentlich den ganzen Tag an der Freude der Leute arbeiten, bis die mal wirklich Bock auf Kaffee haben. Und wenn das schon gegeben ist, dann kann ich gleich mit den Leuten loslegen. Und das ist etwas, was ein Riesengeschenk für uns ist. Und ich glaube, darum haben wir uns auch so krass weiterentwickelt. Das ist eine treibende Kraft.
Super. Ja, sehr gut, dass du das noch sagst. Auch sehr wertschätzend. Hey, und deswegen wollte ich euch auch einfach mal so hier haben am Mikrofon. Dich kennt man vor allem aus Kursen, Andrea, oder von großen Festivals. wenn du von der Bühne runterschreist, Michel, dich kennt man primär von YouTube, aber ich wollte euch einfach mal auch so als Stimmen hier haben, dass man auch mal so eine andere Seite noch hört und euch so kennenlernt. Vielen Dank. Ich freue mich auf den nächsten Kurs mit euch.
Danke dir.
Das fand ich interessant. Es gibt viel mehr Vorwissen, aber nicht unbedingt mehr Sicherheit. Man könnte ja zufrieden sein mit dem, was in der Tasse ist. Aber scheinbar ist es menschlich, dass wir Dinge immer noch einen Ticken besser machen wollen. Und keine Maschine kann das und wird es nie können. Die Bestätigung eines Gegenübers, der die gleiche Leidenschaft teilt, ist einfach mehr wert. Und das stimmt mich nicht nur zuversichtlich, sondern ich finde es einfach schön. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.